das, was ich immer wieder erlebe, ist, dass der Patient dann ein bisschen lacht, wenn ich diesen Reflexhammer hole. Weil dann denkst du, ach, das gibt's wirklich.
Nicht mehr aber, im Film.
Ja, also das tatsächlich, den verwende ich bei jedem Patienten. Mhm. Aber ich glaube, es ist für viele schon seltsam, weil sie dann immer sagen, der Neurologe, der kommt dann hat er seinen Hammer, den schwingt er dann immer so ein bisschen.
Herzlich willkommen zur 22. Folge von Was bringt sie zu mir, der Medizin-Podcast. Ich bin Bianca Itario und mein Gast heute ist Dr. Katharina Milesi, Fachärztin für Neurologie. Herzlich willkommen, liebe Katharina.
Hallo, danke für die Einladung.
Liebe Katharina, die erste Frage ist immer so, na, was bringt deine Patientinnen und Patienten zu dir? Was sind die häufigsten Zuweisungsgründe?
Unterschiedlich. Junge Patienten, oft Kopfschmerzen, also meistens Kopfschmerzen. Ältere Patienten haben Probleme mit dem Gehen, Schmerzen in den Beinen, Rückenschmerzen. Vergesslichkeit ist auch oft ein Thema, weswegen die Leute kommen und auch einfach mal einen Rundum-Check haben möchten. Also habe ich ein Risiko, eine Demenz zu entwickeln? Habe ich ein Risiko, einen Schlaganfall zu entwickeln?
Mhm. Und wie ist das mit der Demenz? Man hat immer das Gefühl, dass die Zahlen irgendwie steigen, dass das immer mehr ein zunehmendes Problem wird. Ist es, weil wir ständig älter werden oder?
Ich glaube multifaktoriell. Das Alter spielt schon auch eine Rolle, aber auch die Strukturen, in denen wir leben. Weil wir sind jetzt nicht mehr in diesen großen Familienverbänden. Wir sind oft alleine, die Patienten oder die Leute werden älter, dann wohnen sie alleine, haben keine sozialen Aktivitäten mehr oder wenig soziale Aktivitäten. Mhm. Früher war es schon so, dass man oft in der Familie, wenn man in einem großen Familienverbund gelebt hat, auch die älteren Personen mitgetragen hat. Mhm. Und dann ist es vielleicht auch gar nicht so aufgefallen. Mhm. Aber sie hatten halt ihre Aufgabe, sie hatten ihren Platz, sie haben das gemacht und sei es nur, dass sie die Kartoffeln geschält haben zum Mittagessen. Dadurch, dass jetzt eben man einfach älter wird, länger am Leben ist und dann auch einfach mehr alleine ist und wenn dann viele Freunde wegsterben oder die Familie klein ist und da auch niemand mehr ist, dann fehlt ja auch einem der Reiz, dass man sich betätigt oder dass man geistig aktiv bleibt. Und dann weiß man schon, dass das auch ein Risiko ist für die Demenz.
Mhm. Aber es gibt auch sehr seltene Demenzerkrankungen in relativ jungen Jahren, so mit 50. Da war mal ein Film mit Julianne Moore, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, wie der geheißen hat, aber sie war Professorin und hat dann gemerkt, wie sie zunehmend quasi vergesslich wirkt. War ziemlich schlimm. Wie jung kann man dement werden?
Auch mit 50, aber das ist schon sehr selten. Also dann ist oft eine genetische Prädisposition dabei. Es gibt ja auch die verschiedenen Demenzen, die dann zum Beispiel am Anfang nur in Verhaltensauffälligkeiten auffallen. Mhm. Diese frontotemporale Demenz, so nennt man das. Die Leute, die sehr jung erkranken, haben meistens was Genetisches mit dabei.
Mhm. Und was ich so beobachte, wenn es um psychische Gesundheit geht, sagen oft viele Patientinnen und Patienten, ja, ich bin beim Neurologen. Ist man da richtig?
Teils, teils. Also, dass hier nur für die Motorik zuständig ist, ist ja nicht richtig. Mhm. Also, dass die Psyche eine große Rolle spielt bei dem Gehirn, was der Neurologe ja eigentlich behandelt oder das Hauptorgan ist, um was wir uns kümmern, das stimmt schon, aber eine wirklich rein psychiatrische Erkrankung, also das heißt Dinge wie, wenn man Stimmen hört, wenn man schwer depressiv ist, so Sachen, die gehören dann schon in den Bereich Psychiatrie, weil einfach dort auch wahnsinnig viel Entwicklung ist, auch wissenschaftlich viel entwickelt wurde und auch medikamentöse Therapien dadurch, was der Neurologe jetzt nicht der Schwerpunkt hat.
Das, was man im Studium lernt, ist, dass der neurologische Status ganz besonders ist und speziell. Und das muss man mal können. Wie untersuchen Neurologen einen Menschen?
Das, was ich immer wieder erlebe, ist, dass der Patient dann ein bisschen lacht, wenn ich diesen Reflexhammer hole. Weil dann denkst du, ach, das gibt's wirklich.
Nicht mehr
aber,
im Film.
Ja, also das tatsächlich, den verwende ich bei jedem Patienten. Und ich glaube, die Besonderheit ist schon, dass man mit dem neurologischen Status noch ganz viel sagen kann. Also man kann aus diesem neurologischen Status unterscheiden, habe ich das Problem eher zentral, also im Hirn selbst, habe ich es im Rückenmark oder habe ich es vielleicht weiter unten in den peripheren, also in den Nervenendigungen. Und das ist einfach total schön, ja, weil ich kann manuell was machen. Ich habe den Patienten vor mir und aufgrund dieser Untersuchung kann ich das schon einfach besser eingrenzen. Aber ich glaube, es ist für viele schon seltsam, weil sie dann immer sagen, der Neurologe, der kommt dann hat er seinen Hammer, den schwingt er dann immer so ein bisschen. Und dann
ja, aber einerseits, ihr schaut euch die Patienten ganz gründlich an, weil ich höre auch immer wieder, so in der Zeit auf der Station, wenn der Neurologe da war, dann heißt es, ist euch aufgefallen das sozusagen, ja, wo wir vielleicht war der Patient schon 3-4 Tage auf der Station und keiner hat so genau hingeschaut.
Ja, das stimmt. Und dann, also neben dem Hammer haben wir dann ja auch noch die Stimmgabel und dann habe ich noch so ein Rädchen, wo man spitz-stumpf dann auch noch überprüfen kann. Das stimmt schon, wir machen schon sehr viel, aber ist auch essentiell und also es ist mir schon immer wieder passiert, wenn man sich mal anschaut, mit welcher Zuweisungsdiagnose die Patienten kommen. Also vor ein paar Monaten hatte ich einen Patienten, der ist mit Frozen Shoulder gekommen. Und hatte dann Parkinson.
Ah, ups.
Genau.
Du kennst sicher auch den Begriff grob neurologisch unauffällig.
Ach, herrlich.
Das lieben die Neurologinnen. Das heißt, ja, der Patient atmet, redet nicht Blödsinn und quasi scheint normal gehen zu können. Aber da ist viel mehr. Was sind so die neurologischen Auffälligkeiten oder die Red Flags, wo ich mir denke, oh, das sollte ich mir schon anschauen lassen?
Ich glaube, das kommt auf die Situation drauf an. Das kann man gar nicht so pauschal sagen. So Red Flags für den Alltag ist eigentlich Richtung jetzt, glaube ich, eher so Schlaganfall vielleicht gehend. Also was fällt mir auf bei jemandem, den ich aus dem Umfeld kenne und der ist auf einmal anders? Ja? Also da ist ein Red Flag, hängt der Mundwinkel, nur der Mundwinkel und ich kann die Stirn noch runzeln. Dann ist das immer ein Hinweis, dass irgendwo zentral, also das heißt im Gehirn ein Problem liegt. Und wenn es jetzt frisch aufgetreten ist, das heißt vor 2 Stunden hat es vielleicht noch gekonnt, dann sollte er direkt die Rettung rufen. Da braucht er nicht auf den Neurologentermin warten, bis er einen kriegt. Auch Veränderungen in der Sprache, wenn es auf einmal verwaschen ist, wenn dann die Sätze nicht mehr gut funktionieren, Arm fällt herunter, Bein geht nicht mehr so gut, das sind Red Flags, weil da muss ich sofort handeln. Also bei vielen Dingen in der Neurologie kann man zuschauen oder wait and see kann man machen. Aber bei ein paar Sachen muss man sofort handeln und das ist eigentlich der Schlaganfall. Und da ist es wichtig, dass man dann nicht wartet und sich denkt, vielleicht wird es morgen wieder besser, sondern eben diese Red Flags erkennt.
Es gibt ein Buch vom Joachim Meyerhof, das ist der ehemalige Burgtheater-Schauspieler, der hat ein paar Romane geschrieben und es heißt Hamstern im hinteren Stromgebiet. Er beschreibt, wie er seinen Schlaganfall so mit Anfang 50 erlebt hat und es ist sehr eindrucksvoll, wie er die Symptomatik beschreibt, wie er am Küchentisch ist zu Hause und es kommt wie ein Schlag wirklich und so und dieser Prozess, bis die Rettung kommt, bis er dann irgendwo hinkommt und Zeit ist Hirn. Also da denke ich mir, von dieser Patientenseite ist es sehr eindrucksvoll, das Erlebte zu erfahren. Wie kann man das vorbeugen?
Also gesunder Lebensstil, dieses Unwort Lifestyle-Modifikation. Nicht rauchen, gesund leben. Großes Thema ist auch die Bewegung. Also es macht schon sehr... Oder es ist schon sehr gut, wenn man sich mehrmals die Woche über einen längeren Zeitraum bewegt. Also ich empfehle immer 3-mal die Woche 45 Minuten in einem Bereich so zwischen 120, 140 Herzfrequenz. Also in Form von Nordic Walking, Schwimmen, Radfahren, was auch immer, Laufen. Das bringt oft viel mehr als als jetzt nur Medikamente, mhm. aber auch internistische Risikofaktoren,
die Diabetes, du wahrscheinlich genau. Adipositas, Bluthochdruck, ja. Natürlich sind die Lipide, die Cholesterinwerte auch wirklich ein wichtiger Punkt. Und ich denke mir, wenn ich von Patientinnen höre, wow, die Cholesterinlüge oder wow, muss ich das nehmen? Ich habe ja nur ein bisschen Plaques zum Beispiel an der Karotis. Dann sage ich ja, weil ich vergleiche das oft mit einer Art Anti-Aging von innen. Wir haben die Medikamente. Warum soll ich auf einen, ich weiß nicht, altmodischen Pfad setzen und sagen, die Krankheit soll ruhig ihren Lauf nehmen, weil ein Schlaganfall ist nichts Lustiges.
Richtig. Und vor allen Dingen, man vergisst auch oft, oder viele Patienten sagen zu mir, ah, dann kriege ich halt den Schlaganfall, ja, dann ist sowieso vorbei.
Ist es
und
nicht.
Genau. Erstens, das Problem ist, wenn man dann mit einer Behinderung zurückbleibt oder mit einer Behinderung aussteigt aus der Sache, dass man sich nicht mehr selbst versorgen kann, dann ist es meistens dem Patienten auf einmal nicht mehr egal. Und zweitens, was auch noch dazu kommt, ist, dass wenn ich jetzt so diese klassischen Risikofaktoren Blutfette, Bluthochdruck, Rauchen, Diabetes nehme, die machen ganz, ganz kleine weiße Flecken im Kopf. Ja. Was sind diese weißen Flecken? Im Endeffekt ist es der Zelluntergang von den Endästen der kleinsten Gefäße. Und das passiert am Anfang überwiegend in dem Bereich, wo ich fürs Gedächtnis die Funktion habe. Und davon brauche ich nicht alles, deswegen merke ich es nicht. Aber irgendwann mal sitzt es entweder an einer strategisch wirklich ungünstigen Stelle, dann habe ich motorische Symptome und bleibe dann irgendwie gelähmt zurück. Dann sage ich den Patienten auch immer und sagen, ach, wenn ich mein Bein nicht mehr so gut bewegen kann, naja. Aber wenn man nicht mehr sprechen kann, dann hat man einfach eine wirklich große Einschränkung. Und dann sage ich ihnen auch manchmal, und wenn sie sich dann selbst nicht mehr auf die Toilette gehen können, dann ist es ja auch für einen selber nimmer schön. Und zusätzlich kommt auch noch, dass die Leute, je mehr sie diese weißen Flecken sammeln, dann auch vergesslich werden. Dann sind wir wieder bei der Demenz. Und dann hat man die vaskuläre Demenz, so nennt man das. Und da gibt es keine Medikamente, also nur vorbeugende Maßnahmen. Und dadurch ist es schon sehr wichtig, dass die Leute einfach da dieses Gesundheitsbewusstsein bekommen und auch, dass man vorzeitig handelt. Weil wenn dann das da ist und wenn die Narben zu viel sind, dann ist der Schaden so groß, dass man da eigentlich kaum mehr was machen kann.
Aber das hat sich doch in den letzten Jahren verändert, dass im Akutfall bei einem Schlaganfall, wenn man gerade gut transportierbar mit dem Hubschrauber oder was auch immer ist, dann doch interveniert werden kann mit so, ja, der sogenannten
endovaskulären Thrombektomie. Ja, das war ein Gamechanger. Also ich habe das erlebt in meiner Ausbildungszeit, da war ich gerade Assistenzärztin und wir haben damals bei einem dieser großen 5 Studien, die da durchgeführt wurden, mitgemacht. Ich habe in Salzburg die Ausbildung gemacht und da wurde schon lange davor immer wieder thrombektomiert. Aber das war auf Goodwill von den damaligen anwesenden Ärzten, die das konnten. Und wir haben dann schon immer gesehen, okay, ein Großteil steigt gut aus, aber es war halt nicht wissenschaftlich belegt. Und dann kam diese Studie. Dann haben wir, ich glaube, wir haben gar nicht so viele Leute eingeschlossen. 5 oder 6 Leute haben wir eingeschlossen. Und dann kam die erste Zwischenevaluation von der ersten Studie. Es war nicht die, wo wir mitgemacht haben, sondern es war eine holländische Studie. Und dann hat die eingeschlagen wie eine Bombe. Also es war wirklich, in der Neurologie war das so, wow, es gibt endlich was. Und davor waren so die 1-2 Jahre waren irgendwie so mühsam. Das ist auf Kongressen war dann auch immer so, ja, wir müssen jetzt die Studien abwarten und wir wissen es nicht. Und dann war dieses Ergebnis da. Und dann ist herausgekommen, dass man ja eigentlich 4 Patienten behandeln muss, damit einer ohne schwere Defizite aussteigt, was extrem gut ist. Ja, also das ist
genau. Ja. Also
Und dann kann ich mich noch erinnern, da war ich gerade in Glasgow. Das ist dann präsentiert worden nochmal auf dem Schlaganfallkongress. Und dann sind dann da hat diese Pharmafirma, die das dann eben gemacht hat, die haben das gefeiert. Da ist eine richtige Party gewesen und alle Neurologen waren irgendwie so happy und so glücklich. Und das war, glaube ich, eines der großen Meilensteine in der Neurologie in den letzten Jahren, die man eigentlich hatte. Und das ist, zum Glück sind diese Studien so gut gewesen, weil dann auch Geld in die Hand genommen worden ist, dass das ausgebaut wird.
Wo wird es in Österreich überall gemacht? An jeder Uniklinik, an jeder Klinik?
Mein Wissensstand, soweit ich das jetzt noch weiß. Also wenn man quasi von West nach Ost geht, dann ist es Innsbruck, Salzburg, Graz, Linz, St. Pölten auf alle Fälle. Ich glaube, dann kommt Wien. In Wien macht es in einem Dreier-Kombinationsrat die Klinik Landstraße, das AKH und entweder Barmherzige Brüder oder SMZO, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und dann, glaube ich, macht es Tulln noch, das weiß ich jetzt aber auch nicht genau.
Okay. Und du hast erzählt, du warst in Salzburg, da hast du deine Ausbildung gemacht. Wann wusstest du, dass du Neurologie machen willst?
Ende des Studiums. Ich glaube, also ich wollte immer Pathologin werden.
Wirklich? Warum?
Weil ich damals auf ZDF die diese Fernsehsendung mit Ulrich Mühe gesehen habe, der Gerichtsmediziner war. Mhm. Und das fand ich total toll. Und jetzt war ich 14 und das wollte ich dann unbedingt werden.
Hast du deswegen Medizin studiert? Ja.
Und dann, dann kam das böse Erwachen, die Histologie im Studium. Und dann dachte ich, zum Himmels Willen, das kann ich nicht machen. Dann wollte ich ganz lang Gynäkologin werden. Also es ist dann aber mit Operieren gewesen. Das fand ich auch furchtbar. Und ich wollte dann immer nur die konservative Gyn machen. Mhm. Ich muss aber in der Ausbildung auch in der OP. Das ist nicht gut. Und im vorletzten Ausbildungsjahr ist einerseits mein Großvater, der hatte Vorhofflimmern und Klassiker mit Schlaganfall und dann Blutverdünnung und dann ist er gestürzt und dann hat er eine Hirnblutung gehabt, dann an den Folgen verstorben und kurz darauf meine Großmutter auch an der Stammganglienblutung. Und irgendwie hat mich dann dieses Thema Neurologie, glaube ich, sehr fasziniert. Ich habe mich damit mehr beschäftigt, war dann auch im Tertial auf einer Neurologie, die sehr, sehr nett war und mich da irgendwie motiviert hat. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss Neuro machen. Und wahrscheinlich macht man auch vielleicht das, wovor man am meisten Angst hat. Und dann, ja, und dementsprechend hat es mich dann war es sehr spät, aber ich glaube, eine gute Entscheidung.
Mhm. Was tust du prophylaktisch alles an neurologische Vorprophylaxe machen?
Also ich versuche Sport zu machen, regelmäßig. Einigermaßen ausgewogene Ernährung. Also die Neurologen, ich schreibe es auch ganz gerne rein, diese mediterrane Kost. Also
Das kann ich nur unterschreiben. Genau, arbeiten wir an einem Kochbuch gemeinsam.
Ja, gerne.
Und sonst irgendwelche Gedächtnisspiele oder Musik spielen, irgendwelche Instrumente. Da habe ich nämlich gelesen, dass eine halbe Stunde Klavierunterricht pro Woche und Üben quasi dreimal die Woche schon sehr demenzprophylaktisch wirkt.
Das stimmt. Und wenn du es noch kombinierst, Musik mit Bewegung, dann ist es noch besser.
Also tanzen.
Genau. Also zum Beispiel Paartanz, perfekt. Soziale Interaktion, Kombination, Schrittfolge mit Musik ist sehr, sehr gut. Sollte ich vielleicht wieder mehr machen, ja.
Ja, schau. Ja. Da kommen schon Ideen, ja, sehr gut. Jetzt, wenn man so von Kopf bis Fuß geht, ist ja die Neurologie ja doch ein sehr breites Fach. Und du hast es erwähnt, es kommen auch die Schädigungen der Nervenenden. Das ist so eine sogenannte Neuropathie. Was hat man da für Ursachen?
Also da gibt's viele Ursachen. In Österreich haben wir die drei häufigsten Ursachen. Nummer eins, dein Spezialgebiet, der Zucker. Der Diabetes, also innerhalb, glaube ich, von 8 Jahren entwickeln 50% der Diabetespatienten eine Polyneuropathie. Auch da muss man den Leuten vorbeten, es ist einfach die Zuckereinstellung, das A und O, und zwar wirklich die konsequente Zuckereinstellung. Wenn die Patienten sagen, ich bin eh super eingestellt, ich habe diesen HbA1c, diesen Langzeitzucker von 7, super, ja, der Neurologe stöhnt dann schon immer ein bisschen.
Ja.
Das ist einfach nicht gut, weil die Nerven werden einfach dauerhaft geschädigt. Und das hat eigentlich zwei große Probleme. Mhm. Einerseits macht es eine Gangunsicherheit, weil die Leute das nicht mehr so spüren. Man spürt den Boden nicht mehr. Man fühlt sich, viele sagen, als würden sie auf Watte gehen, als hätten, dann beschreiben das viele auch als Schwindel. Ist eigentlich kein Schwindel, sie spüren den Boden einfach nicht mehr gut. Und diese Gangunsicherheit macht eine Sturzneigung. Und je älter man wird, dann stürzt man, dann bricht man sich, wenn es blöd läuft, den Schenkelhals. Und dann hat man da auch seine Probleme, wenn man operiert werden muss. Ja. Mhm. Und dann sind es noch die Schmerzen. Und manche Patienten, und es ist nicht vorhersagbar, warum der eine und warum der andere nicht, entwickeln einfach massive Schmerzen. Und die fangen dann typischerweise abends an, in der Nacht, Wulst in den Beinen, tut ihre weh, die Leute können nicht mehr schlafen, sie müssen herumgehen. Mhm. Also das ist, und das kann man nur symptomatisch behandeln. Also ich kann den Zucker dann schon einstellen, ja, dass die Schädigungen nicht mehr werden. Aber ist der Schaden mal gesetzt und ist er mal wirklich da, tue ich mir sehr, sehr schwer, dass ich ihn wieder gut mache. Also das ist nahezu irreversibel.
Tatsächlich hat sich in der Diabetologie in den letzten Jahren sehr viel getan. Wir haben sehr gute Medikamente. Wir können die Niere schützen, das Herz schützen. Auch die Einstellung von Zucker ist inzwischen jetzt keine Unmöglichkeit mehr. Also da sind wir auch sehr streng, unter Anführungszeichen, können es sehr gut hinkriegen, aber den Nervenschaden, da hat sich halt nicht viel getan. Also wenn ich dran denke, an meine Ausbildungszeit bis jetzt, gibt es keinen Game Changer sozusagen. Es gibt die Alpha-Liponsäure, ja, da schmunzeln wir. Es gibt die, also das ist Pregabalin, das Duloxetin als symptomatische Therapie. Aber da muss man einfach vorzeitig handeln. Und dann gibt es auch noch die Neuropathie nach einer Chemotherapie.
Genau, also das ist auch mit ein sehr häufiger Grund. Also da muss man halt das einfach in Kauf nehmen. Ja. Behandle ich jetzt die Krebserkrankung anstatt und handeln mir dafür oder fangen mir dafür die Polyneuropathie ein. Das muss man einfach in Kauf nehmen, glaube ich. Dann gibt es aber noch die dritte große Ursache, der Alkohol. Mhm. Alkohol ist einfach schlecht, ja. Leider auch in geringen Mengen. Mhm. Vor allen Dingen Frauen haben eine viel niedrigere Toleranzgrenze als Männer. Und da muss man halt sagen, eigentlich ist, wenn ich jeden Tag 2 Bier trinke zum Abendessen, ist es eigentlich schon fast zu viel.
Fährst du eine Null-Alkohol-Policy oder?
Nein. Also es kommt ein bisschen drauf an. Ja. Mhm. Wenn der Patient jetzt 60 ist und er trinkt wirklich viel, ja, dann sage ich schon, das wäre schon gut einzuschränken. Mhm. Wenn ich jetzt nebenbefundlich eine Polyneuropathie feststelle und ich finde nur den Grund dafür, dass der 95-Jährige jeden Tag sein Glas Bier trinkt, dann so what. Ja, dann klar. Muss man auch irgendwo das Leben leben lassen. Ja, das, also ja.
Ja, also ein Achtel hin und wieder.
Ja.
Ja. Nehmen wir zur Kenntnis. Gibt es Therapieoptionen für die Polyneuropathie nach einer Chemotherapie? Weil da ist auch, also Physio, Handschuhe tragen, ich weiß nicht.
Symptomatisch auch, leider. Was ich schon ganz gern verschreibt, also allen Polyneuropathie-Patienten, ist das TENS-Gerät. Mhm. Da gibt es von der Firma Schwamedico, die haben das momentan machen, soweit ich das weiß, nur die. Mhm. Die haben so Polyneuropathie-Socken. Das ist, und da profitieren doch einige Patienten. Weil erstens ist es eine Therapie, die man einfach daheim machen kann. Mhm. Also die können sich das ausleihen über die Kasse, kaufen diese Socken dazu, die müssen leicht feucht sein. Dann setzt man dieses Gerät an, 20 Minuten läuft es durch das Programm und wenn man das halt täglich macht, dann aktiviert man sozusagen mit dieser Stromreizen die Nerven und fördert sozusagen eine Wiederaktivierung, Aussprossung. Und also da ist die Erfolgsrate, dass so dieses Taubheitsgefühl und dieses Kribbeln weggeht, durchaus da.
Mhm. Ja, also, okay. Na? Also da kann man sehr wohl was tun. Wie ist es mit den Vitaminen? Weil viele Patientinnen sagen, na, ich nehme so viele Vitamine und das, das ist alles sehr gut für die Nerven. Und dann kann es aber, das habe ich auch mal hin und wieder bemerkt, zu einer Übersubstitution kommen.
Ja, also und vor allen Dingen werden die oft nicht angegeben. Mhm. Also wenn man die Patienten fragt, was nehmen sie?
Nix.
Dann nix. Und dann kommt raus, aber ich nehme von, ich nehme das Nahrungsergänzungsmittel und das.
Und ja, genau.
Das sowieso. und dann schaut man sich die Vitaminwerte an, dann sind sie in abnorme hohen Mengen vorhanden. Das ist eher, glaube ich, bei jüngeren Patienten. Also da habe ich schon immer wieder gesehen, dass Folsäuremangel, Vitamin B12-Mangel, auch teilweise Vitamin B6-Mangel, das wird halt weniger kontrolliert, weil es keine Kassenleistung ist in der Blutabnahme, schon auch dann
es hilft. B12 und Folsäure schon inzwischen, aber B6 nicht.
Ja, genau. Und dass das schon hilft, dass man es dann mal boostert. Aber das sind dann oft eher junge oder jüngere Leute, die sonst kein Problem haben. Also die
Ja.
Die kommen, sie haben auf einmal solche diffusen Beschwerden, Dysästhesien, so Kribbelparästhesien, also es kribbelt, ein bisschen Ameisen laufen, die Sachen. Und dann macht man dann die Blutbefunde und dann sieht man schon, okay, die Folsäure ist vielleicht zu niedrig oder das Vitamin B12. Und dann hilft es schon, dass man das gibt. Aber ich booste das eigentlich auch nur. Also ich lasse die Patienten immer diese eine Packung von 100 Stück dreimal täglich nehmen und dann sollen sie wieder aufhören, weil durchgehendes Nehmen bringt keinen Benefit.
Und es gibt auch ein Vitamin B6, irgendwie Übersubstitutionssyndrom, das auch so neurologisch komische Symptome macht.
Ja. Alles kann neurologisch werden.
Wie ist es mit den Kopfschmerzen? Weil auch ein sehr großes Thema, das sehr viele belastet. Ich glaube, jeder Mensch hatte irgendwann mal Kopfschmerzen und weiß, wie unangenehm das sein kann. Also ich kenne sehr wohl die Kaffeeentzugskopfschmerzen.
Ah ja.
Aber dann gibt es auch die Migräne. Wie klassifiziert man Kopfschmerzen?
Ja, je nachdem, was es für eine Art von Kopfschmerz ist. Also ich würde sagen, so die häufigsten Kopfschmerzen sind sind der Spannungskopfschmerz und die Migräne. Da gibt es einfach klare Kriterien, wie die Kopfschmerzen sind, wann sie auftreten, auf was sie besser werden. Wenn wir zur Migräne kommen, dann ist es meist ein einseitiger Kopfschmerz, muss aber nicht sein. Oft ist es so, dass das immer wieder gleich abläuft. Also eine Migräne-Episode kommt auch oft mit gewissen Triggerfaktoren, also bei Frauen oft der Zyklus abhängig, kurz vor der Periode habe ich Kopfschmerzen oder um den Eisprung hat man Kopfschmerzen. Wetterwechsel, das spielt auch oft eine Rolle, also von kalt auf warm, warm auf kalt und Regen und schönes Wetter. Und dann aber auch Stress, also Schlafentzug, viel Stress und einen ungesunden Lebensstil im Sinne von, also kein regelmäßiges Essen zum Beispiel, schnell nebenbei irgendwo essen. Also das, was wir halt viel machen eigentlich in unserem Alltag, wo man sich ja selbst immer wieder erinnern muss, stopp, ist bewusst, nimmt dir Zeit dafür. Und wenn man das sozusagen über einen längeren Zeitraum beobachtet, also man braucht auch mehrere Migräneattacken, dass man das als Migräne offiziell klassifizieren darf.
Wie viele?
Ich glaube, wenn ich jetzt richtig liege, 5 sollten es sein, ja, die halt ähnlich ablaufen. Und dann ist es so, meist eben starker Kopfschmerz, meistens ist er stechend oder pulsierend und dann ist es dann auch oft so, dass Ruhe zum Beispiel hilft, also hinlegen, dunkle Räume, wenig Lärm hilft auch. Und wenn man früh genug was einnimmt, dann helfen auch Schmerzmittel. Ja. Das Problem bei der Migräne ist, je länger ich zuwarte, desto mehr kommt diese Kaskade ins Laufen und dann ist es zu spät. Ja. Dann ist es für jegliche Akutmedikation irgendwann mal zu spät. Und dann gibt es ja noch bei dieser Migräne diese Aura-Symptomatik, was ja viele immer wieder beschreiben. Also so lehrbuchmäßig, es kommt zu so einem Blitzesehen, Flackersehen, verschiedene Farben sehen, oft vielleicht nur in einem Auge. Und dann hört es auf, dauert meistens so bis zu einer halben Stunde und dann fängt der Kopfschmerz an, der massiv wird. Und dann habe ich es eigentlich schon. Aber so jetzt, wenn Patienten zu mir kommen, haben sie ja meistens mehrere Kopfschmerzattacken schon durchlebt. Also habe ich fast immer schon einen Anhaltspunkt, dass das Migräne ist.
Und da kann man therapeutisch inzwischen auch viel mehr machen als noch vor einigen Jahren.
Ja, also auch da Game Changer, der nächste Game Changer in der Neurologie. Deswegen ist es auch so nett, weil so viele jetzt neue Sachen kommen, wo man früher, also mein Mann, der Neurochirurg, sagt immer so, der Neurologe, der macht eben mit diesem Hammer so viel und dann, was macht er dann? Nichts mehr, aber das stimmt nicht, weil wir haben eben viele Möglichkeiten. Und bei der Migränetherapie hat man eben diese Antikörper entwickelt. Und da
wie funktioniert der?
Also im Endeffekt ist es so, man weiß, dass die Migräne ausgelöst wird. Vom Hirnstamm ausgehend werden da gewisse Peptide freigesetzt und die docken an spezielle Rezeptoren an. Einerseits hat man diese Rezeptoren schon länger gekannt, weil diese Triptane ja auch über das wirken. Also das ist dieses spezielle Medikament für die Kopfschmerzen in der Akutphase. Und Andererseits hat man dann eben diesen Antikörper entwickelt. Einer von diesen vier möglichen Präparaten dockt an den Rezeptor direkt an und hemmt sozusagen, dass dieses Peptid ansetzt. Und die anderen hemmen sozusagen dieses Peptid. Und die neutralisieren das und dann kann der Kopfschmerz gar nicht so kommen. Und das ist wirklich, also wenn ich eine wirkliche Migräne habe, dann habe ich eine Kopfschmerzreduktion um zu 80%.
Wow.
Und das ist ein neues Lebensgefühl. Ja. Also man ist auch inzwischen, früher war das relativ, oder es ist immer noch sehr streng, was die Verschreibungsmöglichkeiten betrifft, weil er doch relativ viel kostet im Monat.
Wie viel?
Um die 400 bis 500 Euro im Monat. Mhm. Ja, es gibt ein Medikament, was man über eine Vene gibt, alle 3 Monate. Das ist ein bisschen billiger. Das kostet, glaube ich, 1200 Euro alle 3 Monate. Also da, das ist ein bisschen drunter von dem, was die anderen Antikörper kosten. Und deswegen verlangt die Krankenkasse, damit sie zahlt, dass man 3 Prophylaxen ausprobiert hat vorher.
Okay.
Aber es ist keine Prophylaxe so gut wie diese Prophylaxe. Und so nebenwirkungsarm. Mhm. Weil die anderen Prophylaxen, was man sonst hat, zum Beispiel Beta-Blocker aus eigentlich vom Internisten, was man verschreibt man das mal den jungen Frauen, dann liegen die nur im Bett.
Genau, die Schwindsucht kommt.
Genau, dann gibt es 2 Medikamente inzwischen und das spielt uns ein bisschen in die Hände. Die kommen aus der Klasse der Epilepsie und die haben aber jetzt Red Flags gekriegt für Frauen und das eine sogar auch für den Mann im gebärfähigen Alter, ja, weil Proinsäure darf man dem Mann nicht mehr, sollte man auch nicht mehr verschreiben, weil es teratogen wirkt. Und das heißt, da habe ich schon 2 Prophylaxen, die ich ausschließen kann, bei der Frau zumindest. Ja, aber all das ist, also
ein bisschen mühsam.
Ja, aber der Antikörper ist wirklich super.
Was gibt es sonst noch? Also Schlaganfall, Game Changer, Migräne, Game Changer. Wo gibt es noch Entwicklungen, wo du dir denkst, wow, das ist aber klasse?
Also Schlaganfall und Migräne sind schon die 2.
Ja.
Das waren in den letzten so 5 bis 10 Jahren eigentlich die größten, jetzt was ich jetzt sozusagen, jetzt wo ich am meisten Berührungspunkte habe in der Neurologie, die Veränderungen. Ja.
Na, die Lipidologie haben wir gemeinsam, weil da kann man prophylaktisch viel tun und nur schauen, wie die Werte, die Zielwerte wirklich schön erreichbar sind. Was glaubst du, wird kommen? Oder wo sind jetzt so die neuen Avenues im Sinne so, was weiß ich, in 5 Jahren die nächsten Entwicklungen, vielleicht in der Epilepsie?
In der Demenz.
Der Demenz. Mhm.
Da gibt's ja jetzt diese Antikörper auch, die jetzt so in den USA mehr sind. In Europa kommen sie immer mehr. Es kommt jetzt auch bei der Demenz so ein diagnostischer Parameter am Markt, den man früher nur über den Kreuzstich, also das Gehirnwasser, die Liquorpunktion hat bestimmen können. Der kommt jetzt auch im Blut am Markt oder soll am Markt kommen und auch erschwingbar sein, auch im niedergelassenen Bereich. Ich meine, der Patient wird sicher selber zahlen müssen am Anfang, aber ich weiß keinen genauen Preis, aber es dürfte machbar sein. Das ist dann auch die Voraussetzung sozusagen für diese Antikörpertherapien. Die werden im Moment aber nur stationär gegeben. Und ich glaube, da wird sie noch einiges tun. Also und es ist ja auch, die Demenz ist einfach ein Riesenthema. Zusätzlich ja auch die Multiple Sklerose, mit der ich einfach nicht im Schwerpunkt, die MS ist nicht mein Schwerpunkt, aber da hat sie auch natürlich sehr viel getan. Also das muss man eigentlich noch dazu sagen, also das darf man nicht außer Acht lassen.
Wo sind die Berührungspunkte mit der Neurochirurgie?
Ja, die Wirbelsäulenerkrankungen, ja, also und auch Hirntumore, die sieht man natürlich anfänglich, zum Beispiel Kopfschmerzabklärung, das ist zwar sehr selten, aber immer wieder kommt es vor. Oder auch gutartige Hirntumore, die zu epileptischen Anfällen führen, die sehen wir dann meistens und dann der Neurochirurg in weiterer Form.
Die Trigeminusneuralgie vielleicht.
Auch zum Beispiel, aber auch der Bandscheibenvorfall. Das konservative Management macht ja dann teilweise der Neurologe, das Chirurgische macht der Neurochirurg. Ja, da hat man schon Überschneidungspunkte.
Habt ihr, du und dein Mann, weil du erwähnt hast, der ist Neurochirurg, habt ihr da Diskussionen? oder Harmoniert ihr da sehr gut.
Es ist auch ganz angenehm, das manchmal mit zu Hause einfach dann noch zu besprechen oder den Neurochirurgen nach einer Meinung zu fragen. Auch er fragt immer mal wieder was, das ist schon fein, aber ich glaube, wir haben beide unsere Stärken in dem Fach, wo wir sind.
Wie geht es ihr mit Work-Life-Balance um? Weil, also, was macht sie einfach, um runterzukommen?
Rausgehen, Sport machen, in die Natur gehen. Ja, das ist so, ich glaube, das machen wir einfach total gerne. Und das ist auch so das Beste zum Abschalten, einfach an der frischen Luft sein und wandern, sofern es die Familiensituation zulässt, in die Berge gehen.
Ja. Aktiv sein.
Genau.
Was macht dir am meisten Spaß an der Arbeit?
Eigentlich das Begleiten des Patienten. Also ihn kennenzulernen, ihm, was auch immer das Problem ist, auch wenn es vielleicht nicht lösbar ist, und es ist oft in der Neurologie noch, ihn bestmöglich zu begleiten und die beste oder die Möglichkeiten schaffen, dass es eine gute Lebensqualität bleibt und ist, ja, und dann einfach zu sehen, also ich bin jetzt doch schon seit über 4 Jahren im niedergelassenen Bereich und das ist einfach schön zu sehen, wenn dann nach 1-2 Jahren die Patienten sagen, als ich damals bei Ihnen war, da ging es mir schlecht, aber jetzt läuft es wieder und jetzt ist es wieder besser und das macht mir eigentlich sehr viel Spaß und das konnte ich mir auch am Anfang im Spital gar nicht so vorstellen, wie schön es ist, dass man diese Patientenbeziehung aufbaut.
Ja, absolut, absolut. Das ist wirklich fast schöner als im Spital, weil man man lernt sich besser kennen und hat eine Vertrauensbasis und so weiter. Ja,
genau.
Was für Eigenschaften findest du, sollte jemand haben, der Neurologe werden will?
Liebe ins Detail sollte er mitbringen. Aber ich glaube, auch ein gewisses Maß an Verständnis für, wie soll man das ausdrücken? Quasi über den Tellerrand schauend, dass man so das Ganzheitliche auch sieht. Und ich glaube, man muss definitiv, es muss einem Spaß machen, dass man mit dem Patienten arbeitet. Es ist ein sehr also der neurologische Status alleine dauert schon lange. Ja, ich greife den Patienten an. Ich arbeite mit dem Patienten. Das muss ich wollen. Ja, ich muss mit ihm reden wollen, weil reden ist einfach ganz viel, was das Gespräch bringt mir eigentlich ganz viel Info schon. Ja? Also dementsprechend, ich glaube, das muss man mögen.
Es gibt so einen Social-Media-Arzt, der verschiedene Fachberufe nachmacht. Der heißt Dr. Glaukom Flecken.
Ah, ja, den kenne ich, ja.
Und wenn der den Neurologen spielt, dann hat er so eine sehr große Brille und so ein Tweet-Sakko und ist immer sehr streng und glaubt, er ist der Gescheiteste von allen und schimpft mit allen, weil die natürlich den Neurostatus nicht kennen. Wie ist die Zusammenarbeit mit anderen Fachgruppen und was wünschst du dir von den anderen Zuweisern?
Also prinzipiell würde ich sagen, ist es sehr gut. Also natürlich ist es so, dass manchmal Patienten bei uns landen nach einer Odyssee anderer Fachärzte und dann kommen sie zum Neurologen und dann sollen wir es richten. Aber nein, oft wird gut zugewiesen und was wünsche ich mir? Gute Frage. Was ich mir wünschen würde, und das ist ein strukturelles Problem, ist, dass die Neuro mehr kennengelernt wird von anderen Fächern. Mhm. Weil oft ist es so abstrakt. Und jetzt zum Beispiel in der Ausbildung, also alleine durch die Ausbildungsänderung, ist der Psychiater nicht mehr auf der Neurologie. Die Neurologen sind nicht mehr auf der Psychiatrie vorgesehen, im Turnus, also der Allgemeinmediziner ist nicht verpflichtend auf einer Neurologie, was sehr schade ist, weil es eigentlich ein wichtiges Fach ist und weil es so ein bisschen die Furcht, glaube ich, vor der Neurologie nimmt. Ja,
es ist ein großes Fach. Und
ja, genau. Ja. Riesig, aber eben, das, ich glaube, das würde ich mir wünschen, dass die Neurologie mehr vielleicht offener wird für andere Fächer und dass man, dass andere Fächer auch mehr vielleicht auch einfach mal ein bisschen kurz eintauchen und dann sehen, okay, es gibt Möglichkeiten und wann schicke ich zum Neurologen?
Ja. Naja, dann ist meine Podcast-Reihe starten. Ja. Ja, was mich interessiert, du hast ja in der Ordination ein neues Gerät. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, wo man irgendwie die Handflächen drauf gibt. Was kann das?
Der Sudoscan. Das ist ein sehr elegantes Gerät. Nimmt man für diese Neuropathien, also für die Nerven, periphere Nervenabklärung her. Und ist ein super Gerät, weil, also ich benutze es dann, wenn der Patient kommt, er sagt mir, er hat starke Schmerzen. Zum Beispiel klassisch, abends fangen die Schmerzen an, es tut weh in den Füßen, beidseits gleich. Und es schaut mir auch im klinischen Status, also in der neurologischen Untersuchung aus wie eine Polyneuropathie. Mhm. Und dann schicke ich die zu dieser Nervenleitgeschwindigkeit, wo man mit Strom misst, wie die Nerven leiten. Und dann passt aber der Befund nicht zu dem Befund, wie es im Neurostatus ist oder wie es auch von der Klinik mir vom Patienten erzählt wird. Und der Sudoscan schaut sich im Endeffekt die dünnen Nervenfasern an. Also der schaut sich an, wie ist die Schweißsekretion innerhalb von einem gewissen Zeitraum. Ja? Damit wird ganz niederfrequent mit Strom stimuliert für drei Minuten, das spürt man nicht. Man spürt höchstens so ein minimales Kribbeln. Und dann wird gemessen, wie viel Schweiße produziert wird. Ja. Und wenn das auffällig ist, dann habe ich auch die Polyneuropathie oder die Neuropathie.
Wenn zu viel oder zu wenig produziert wird?
Zu wenig.
Ah, Gott sei Dank. Weil jetzt habe ich schon schwitzige
Hände. Nein. Wenn zu wenig produziert wird. Und dann, und das Schöne an dieser Untersuchung ist, da gibt es kein vielleicht oder vielleicht nicht, sondern das Gerät zeigt mir an, das ist im Normbereich, das ist in einem
Graubereich.
Eigentlich in einem pathologischen Bereich, der ist aber leichtgradig und in einem schwergradigen Bereich. Und man kann auch, für die Internisten gar nicht so uninteressant, wenn die Patienten zum Beispiel einen schlecht eingestellten Zucker haben und man fängt dann an, den mit Insulin einzustellen, kann man die Verlaufskontrolle auch nach 3 Monaten machen und die ist relativ gleich dann, ja, weil bei der Nervenleitgeschwindigkeit habe ich noch ganz viele andere äußere Parameter und die Messung ist gut wiederholbar und vergleichbar und dann kann ich auch sagen, okay, tritt da auch eine Besserung ein.
Sehr spannend. Also, du bist in der Antonigasse als Wahlärztin und man kann dich über die Homepage anschreiben und so weiter für alle, die neurologische Themen haben. Ja, urspannend. Ich glaube, wir werden noch weiter plaudern. Vielen Dank.
Ich sage danke.
Und bitte abonniert uns, liked uns, kommentiert und seid auch nächste Woche dabei. Wir sind dazu noch für den Deutschen Podcastpreis nominiert. Wir werden in den Transkript oder in den Shownotes den Link dazu veröffentlichen. Bitte stimmt für uns ab. Und sonst nochmals danke, liebe Katharina, und bis nächste Woche. Schöne Grüße.
Danke.